Zwischen Fernweh und Heimatliebe. Vom perfekten Moment bis zu unvergesslichen Momenten. Heute bei uns Nicolas Alexander Otto. Ihr hört den Podcast Pixel Pieper, Fotografie und anderes Gedöns mit Mike Herford und Oliver Hummel. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, lieber Alex. Hallo, lieber Olli. Heute wieder hier am Start bei den Pixelpiepern. Geht's euch gut? Sagt mal Hallo, dass wir euch hören.
Hallo.
Hallo. Hallo. Schönen guten Abend.
Schon mal ein sehr guter Einstieg, sehr professionell. Heute haben wir den Landscape Viking, sehe ich hier gerade, nämlich zu Gast. Und zwar,
geiler Name eigentlich, ne?
Finde ich auch ziemlich cool.
Landscape Viking,
Gymnastik,
das klingt schon so richtig.
Gymnastikratte und Fotoguide habe ich jetzt hier stehen. Wir begrüßen ganz herzlich Nicolas Alexander Otto. Und ja, ich freue mich ganz besonders, dass du heute bei uns bist und dass wir dich so ein bisschen ausquetschen können über das Thema Fotografie. Und wie das ja bei uns immer so ist, wir haben ja ein paar Fragen vorbereitet, die ihr aber nicht kennt als Gäste. Von daher ja, würde ich einfach mal mit unserer Standardfrage starten, die wir immer stellen am Anfang. Und zwar, was hast du denn zum Schluss ganz bewusst mal fotografiert, wo du sagst, Mensch, da habe ich mir richtig Gedanken um das Bild gemacht. Vielleicht magst du mal kurz erzählen oder vielleicht auch erstmal über dich nochmal ganz kurz erzählen, bevor wir das vergessen, wer du bist, wo du herkommst, warum du fotografierst, so ganz kurz einen Abriss vielleicht mal.
Sind das schon wieder Schachtelfragen?
Ja, ich direkt bin schon wieder, am Anfang. Ich war schon zu weit, sorry. Ja, genau. Also erstmal vorstellen und dann wäre es toll, wenn du sagen könntest, was du fotografiert hast.
Geil. Ja, also ich glaube, ja, womit fange ich an? Das Übliche wäre wahrscheinlich, ja gut, ich bin professioneller Landschaftsfotograf, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jährchen, Autodidakt zum Teil, später dann an der Uni weitergebildet in Medienwissenschaften und auch am Center of Fine Arts in der Ruhr-Universität Bochum, habe meinen Master dann irgendwann mal gemacht und arbeite jetzt als professioneller Landschaftsfotograf immerhin auch schon seit 8 Jahren in etwa. Ansonsten bin ich Musiker, eine Band mit Plattenvertrag, spiele Konzerte und bringe Musik raus, mache Death Metal und ja. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ich mache sehr, sehr viel Sport und ja, das ist
man könnte ich, sagen, dass dieser
Name herkommt.
Dass du viel Sport machst?
Ja. Danke sehr. Danke, danke.
Das passt doch irgendwie, oder? Wenn man Sport macht und sich selbst fotografieren kann und ins gute Licht drücken kann, perfekt.
Ja, bei mir passt nicht leider so nicht viel davor, vor der Kamera. Also das habe ich so mit Anfang 20 noch gemacht, als das Geltungsbewusstsein etwas größer war.
Okay. Also ich müsste mich auch selbst photoshoppen, wenn dann. Damit ich annähernd so aussehe, wie bei jetzt deine Bilder, die ich hier so sehe. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Oder wir machen mal ein Personal Training beim Alex.
Ja. Oh, gerne. Sehr gerne. Ich mache meistens, also ich habe mich spezialisiert auf Kraft-Dreikampf. Also
ja, Olli, feel free.
So im Kreuzheben, das ist so meine Paradedisziplin.
Ja, okay, ich muss weg.
Ja, da legt er wieder ein, das ist wieder typisch.
Aber du hast noch gefragt, was ich zuletzt fotografiert habe, ne?
Genau, sag mal.
Ist eine gute Frage. Also bei mir ist es immer so ein bisschen, ich muss immer aufteilen zwischen den Sachen, die ich für mich fotografiere, also wirklich aus persönlichem Antrieb, weil ich irgendwo bin und etwas für mich ganz alleine fotografiere, oder ob ich irgendwas fotografiere, wo ich dann halt mit Klienten unterwegs bin, mit Reisegästen oder für einen Workshop oder so. Wenn ich jetzt überlege, das allerletzte, was ich quasi für mich fotografiert habe, ist ein Sonnenuntergang in Norwegen, in den Lingenalpen östlich von Tromsø gewesen, schon ein bisschen länger her. Das war im, ich glaube, Anfang, Mitte Oktober oder so. Und ich glaube, das Letzte, was ich überhaupt fotografiert habe, ist jetzt auch schon sehr lange her, war bei einem Fine Art Workshop mit Marc Kögel zusammen für die Fotohorizonte in Zingst, beziehungsweise also für die Leute hier in Zingst, die da ihre Workshops und so veranstalten, ein paar Bäume in der Nähe von Wieg, also eher so, ja, schwarz-weiß, minimalistisch. Das war allerdings eher so eine Konzeptstudie für die Teilnehmer.
Oh cool, also um die Ecke quasi, wo ich jetzt, ich komme ja quasi aus MV, also Mecklenburg-Vorpommern, und das ist ja, sag ich mal, eine Stunde entfernt. Olli liebt ja auch so ein bisschen den Darß, ne? Mhm. Und ja, cool. Also dann weißt du ja quasi, wie es hier oben so ein bisschen aussieht.
Ja, ich habe ja schon viel da oben auch gemacht, also Gespensterwald, Rügen und so, die üblichen Verdächtigen habe ich auch alle mal so abgeklappert und da auch schon so Kurse gemacht und was man halt so tut, weil Mecklenburg-Vorpommern ist ja eine der schöneren Ecken Deutschlands. Vor allem, wenn man wie ich aus dem Ruhrpott kommt.
Definitiv.
Da, ich habe ja quasi gar nichts hier vorzuweisen.
Ja, das ist unser auch Problem mal, ne? Hier unten. Ja, ist, Niederrhein ist ja nicht Ruhrpott, aber es ist trotzdem halt, ja, es inspiriert nicht so.
Ist doch alles eine Frage der Ansicht. Mal so.
Ja, das stimmt. Ja. Aber du hast gerade gesagt, professioneller Fotograf. Du bist ja ein Landschaftsfotograf und in erster Linie. Und jetzt frage ich mich natürlich direkt, wie kann man als Landschaftsfotograf selbstständig professionell arbeiten? Wie funktioniert das? Weil das ist ja irgendwie so ein Traum, den viele Leute haben. Und du machst es offensichtlich. Jetzt bin ich mal neugierig, wie schaffst du das? Wie lebt man davon?
Naja gut, am meisten ist es halt so, dass da der Markt sich über die letzten, ich sag mal, 15 Jahre schon sehr stark gewandelt hat, man das damit macht, indem man anderen Leuten das beibringt, was man selbst ohnehin kann. Also einen Großteil meines Einkommens generiere ich damit, dass ich mich selbst als Produkt verkaufe und mit mir eben auch die Fähigkeit, anderen Leuten dann beizubringen, was ich eben fotografiere. Also schlicht gesagt, ihr hattet ja zum Beispiel mit Kai auch schon jemanden hier im Podcast, der halt auch Fotoreisen und sowas anbietet. Und genau das ist das, wovon ich im größten Teil halt auch lebe. Also ich habe ja während meines Studiums schon alle möglichen Ecken auf der Welt mir angeschaut, einfach ne, möglichst low budget in den Semesterferien und so, und habe einen riesen Fundus an irgendwelchen Locations und auch dementsprechend an Erfahrungen vom Wetter vor Ort und natürlich auch vielleicht ein bisschen Ahnung von Fotografie. Und wenn ich dann halt zu einer Agentur gehe, ich arbeite für verschiedene Agenturen, die halt so Reisen anbieten, sagt denen, hey, wie wäre es mal, ihr habt das oder das nicht im Portfolio. Ich bin Guide, ich habe da schon das und das gemacht für die und die Agentur. Hättet ihr nicht Interesse daran, dass ich für euch einige meiner Kunden dann mitnehme und wir dann dort fotografieren gehen, sei es jetzt irgendwie Island oder Teneriffa oder Kanada oder ne, Norwegen oder wo auch immer die Leute halt gerade hinwollen oder halt auch für Privatreisende, die mich dann als Guide buchen oder sowas. Dazu kommt dann, dass ich das Gleiche auch mehr oder minder noch für Magazine mache. Der Magazinmarkt ist erstaunlich lebendig, gerade in der Landschaftsfotografie, und da schreibe ich dann halt für Landscape Photography Magazine, fürs Fotoforum, für CT-Foto, also für Heise und für diverse andere Magazine halt teilweise auch relativ große Artikel zu allen möglichen Themen. Ein kleines bisschen dessen, was ich an Einnahmen habe, kommt auch aus dem Bilderverkauf, aber das ist wirklich sehr wenig. Ich mache viel auch so Talks auf irgendwelchen Messen, wie zum Beispiel jetzt die Fotohorizonte Things, die ich gerade schon angesprochen hatte, bei der Photon Adventure oder jetzt demnächst auch in Malente, bei euch da eben auch im hohen Norden, ist jetzt zwar nicht MV, aber nebenan und sowas. Und genau da quasi Kleinvieh macht ja auch Mist und das kommt dann so ein bisschen alles zusammen. Dazu kommen noch so kleinere, ich sag mal, projektbezogene Aufträge, wenn zum Beispiel mal irgendjemand von mir, keine Ahnung, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, Aufnahmen von bestimmten Objekten möchte, wenn es jetzt um Real Estate geht oder wenn zum Beispiel dann irgendein Jurist zu mir kommt und sagt, hey, hier, meine Anwaltskanzlei braucht einen neuen Wandschmuck oder sowas, dann kommen mal größere Printaufträge rein. Und all das zusammen, sozusagen dieses Konglomerat, ergibt sich dann so, dass man da halbwegs über die Runden mitkommen kann. Aber ich sag mal so, für alle Leute, die auch noch eine Familie zu ernähren haben oder vielleicht ein Kind und keinen anderen Partner, der da vielleicht noch was mit reinwirft, so wie bei mir, ich habe weder noch, da ist es natürlich dann ein bisschen schwieriger. Also da sollte man sich jetzt keine Illusion machen, dass man da vielleicht der nächste Elijah Locardi wird oder so und dann halt Millionär mit der Fotografie. Das ist eher unwahrscheinlich.
Ja.
Du hast jetzt gerade gesagt, Real Estate, heißt das, machst du dann Fotos von den Objekten oder bringst du deine Fotos in die Objekte, um die schöner wirken zu lassen?
Beides. Also das ist immer eine Frage. Es gibt ja zum Beispiel Innenausstatter oder sowas, die dann halt sagen, ah, ich brauche halt für ein bestimmtes Objekt, für einen bestimmten Kunden bestimmte Bilder und da bin ich in der Kartei und dann kriege ich halt manchmal über die Aufträge. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel zuletzt war es ein Krankenhaus, dass die mich mal angefragt haben, und dann gesagt haben, hey, wir hätten gerne mal in Anführungsstrichen künstlerische Iterationen von unserem, ja, von unseren Gebäuden. Das ist dann irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen zum Beispiel, aber es gibt halt auch andere Objekte, wo dann Leute mich fragen, hey, kannst du nicht mal das fotografieren? Das ist ne, eigentlich auch nicht so häufig, aber es ist ein kleines bisschen, so ein paar Mal im Jahr passiert sowas.
Okay, und wie kommen die auf dich?
Ich schätzungsweise würde ich jetzt einfach mal sagen, kommen die einfach über irgendwie Google oder sowas auf mich. Also ich meine, mein SEO ist jetzt nicht das Beste, aber ich meine, Teile dessen sind vielleicht einfach Leute, die sich irgendwie untereinander unterhalten oder so, oder einfach vielleicht auch Menschen, die ein bisschen besser begütert sind, die einfach über meine Homepage stolpern. Ich weiß es leider im Einzelnen auch nicht, weil ich meistens zu blöd bin zu fragen, auch wenn das marktforschungstechnisch sicherlich sehr interessant wäre, sonst hättest du das ja auch nicht gefragt.
Hm. Ja, aber irgendwie kennt man in der Szene deinen Namen, aber ich sag mal, nicht böse gemeint, deine YouTube-Abonnenten oder deine Instagram-Abonnenten sind ja jetzt nicht riesig. Das ist ja so alles in einem normalen Rahmen. Also wo ich jetzt sagen würde, die müssen ja offensichtlich auch noch auf anderen Wege zu dir finden. Ist so mein Eindruck.
Ist definitiv der Fall. Also ich habe mit den sozialen Medien nie sonderlich viel Glück gehabt. Mhm. Entweder mögen die Algorithmen meine Bilder nicht oder ich habe mich einfach nicht tief genug reingekniet. Dass dann natürlich andere Leute ganz andere Zahlen aufrufen oder abrufen können, das ist auf jeden Fall der Fall. Aber ich persönlich finde auch eigentlich, die sozialen Medien sind halt weniger irgendwie zum Klientel aufbauen, sondern vielmehr eigentlich für personelle Kontakte. Also ich kriege halt glücklicherweise alle meine Arbeitsaufträge meistens dadurch, dass jemand anderem erzählt, dass ich kompetent genug bin, um einen bestimmten Zweck eben zu erfüllen. Ja. Mhm. Also meistens ist Word of Mouth und das Netzwerk, was man so hat.
Also ich finde das ja super, muss ich ehrlich sagen. Also dass man halt eben ohne Social Media, also was heißt ohne, klingt jetzt doof, aber ohne den Hauptfokus auf Social Media zu haben, dass man trotzdem das machen kann. Also das finde ich echt gut. Das sieht man nicht so oft, habe ich so das Gefühl.
Wir haben ja gesehen oder gehört, ist mit Mats die Folge, Olli, ne? Da hat er ja auch gesagt, ne, dass er hat ja auch 1 Million Abonnenten auf Instagram und er hat ja auch ganz klar gesagt, okay, das ist nicht mein Hauptklientel, was da jetzt quasi guckt oder liked oder wie auch immer. Und das ist auch sehr stark zurückgegangen, ne? Also jetzt mit 1 Million Abonnenten hat er ja auch gesagt, hat er da bloß ein paar tausend Klicks drauf auf die Bilder. Das spricht ja quasi für sich, wenn man sich das mal überlegt, ne? Also die Relation dazu. Also schon sehr interessant, finde ich, wie sich das alles so entwickelt. Ne? Also wir sind das ja auch, wir sind ja auch beide YouTuber, Olli und ich. Und wir wissen ja alle so ein bisschen, wir sind ja alle in diesem Spiel so ein bisschen mit drin, wie schwer das manchmal ist und wie sehr man doch darauf hinfiebert, manchmal jetzt das Video rauszubringen, was einen jetzt nach vorne bringt, so richtig. Aber ja, ich glaube, bei Social Media kann man persönlich, glaube ich, gar nicht richtig gewinnen, meine persönliche Meinung. Aber das wäre vielleicht nochmal so ein Thema für eine andere Folge. Ne? Aber Alex, ich habe hier nebenbei auch deine Webseite mal aufgemacht. Ne? Und die ich übrigens sehr, sehr schön finde, weil die ist super gut strukturiert, wie ich finde. Also finde ich selten solche Seiten, wo man einfach klickt und weiß sofort, okay, da möchte ich eigentlich hin, das suche ich jetzt gerade. Und da bin ich jetzt gerade drauf gestoßen auf die Fotoreisen von dir, und zwar Island zum Beispiel. Vielleicht magst du mal erzählen, wie läuft sowas ab? Also ich buche das bei dir und wie muss ich mir so eine Fotoreise ganz speziell bei dir vielleicht vorstellen?
Naja, ich sag mal so, die unterscheidet sich jetzt wahrscheinlich nicht von dem, in Anführungsstrichen, Industriestandard. Also meistens ist es ja so, dass auf meinen Reisen es dann so ist, dass ich und gegebenenfalls ein Co-Guide oder ein Local Guide oder so die Leute dann im Flughafen in Empfang nehmen und dann würde man jetzt einfach mal schauen, okay, das oder das sind die teilweise dann eben vorgebuchten Lokationen, wo man dann halt sein Hotel hat und dann schaut man, je nachdem, wie die Wetterbedingungen sind, halt, ob in dem Umkreis dessen, wo man sich dann nachher aufhält, bestimmte Motive, die ich hoffentlich dann auch alle kenne, sind und dann schaut man eben, wie das Wetter ist und dann würde ich halt eine möglichst informierte Entscheidung treffen, wo ich mit den Leuten hinfahre zum Fotografieren und das ist dann meistens halt von Erfolg geprägt, manchmal natürlich auch nicht, weil man kann jetzt das Wetter natürlich auch nicht mal kontrollieren und dann würde ich mit den Leuten dort fotografieren. Ist immer so eine Frage, je nachdem, das ist bei jeder Reise ein kleines bisschen unterschiedlich, wie da so der Fokus ist. Heißt, wenn ich beispielsweise jetzt so Sachen in den Voralpen oder so mache, wo man nur ein Hotel hat, dann ist es häufig so, dass man einmal so eine richtige Fotografie-Session am Morgen macht, vielleicht so 4-5 Stunden. Wenn der Sonnenaufgang gut ist, dann würde ich mit den Leuten zum Beispiel die Bilder erstmal nach dem Frühstück vielleicht sichten oder so, einen Kampfplan schmieden, häufig den Leuten dann auch erklären, warum ich eben von der Option ausgehe, dass wir vielleicht zum Sonnenuntergang oder zum Nachmittag hin als nächstes vielleicht zu einer bestimmten anderen Location fahren, weil ich immer finde, dass es sehr wichtig ist, dass die Leute auch selber ein bisschen lernen, wie man eben beurteilt, wann was vielleicht die beste Möglichkeit ist oder so. Und dann würde ich mit den Leuten halt genau das dann umsetzen. Zeigt ihnen also auch vorher vielleicht mal eine topografische Karte oder halt auf Google Earth das Satellitenbild, nachdem ich halt mir überlegt habe, okay, bei dem Sonnenstand heute Abend und dem Wetterverhältnissen würde ich sagen, haben wir da die besten Chancen. Und dann fahren wir da hin und setzen das halt um. Und dann rinse and repeat für je nachdem, wo wir sind, wann wir sind und wie lange die Reise ist.
Okay, das heißt, du legst also auch ganz viel Wert darauf, auf die Wetterplanung, weil wir hatten ja auch mal Bastian Werner bei uns im Podcast und da ist natürlich der Jagd ja quasi da hinterher, ne? Der sucht ja genau solche extreme Wetterverhältnisse zum Beispiel. Das heißt, wenn du jetzt merkst, hier 3 Tage lang Island, blauer Himmel, ist nicht so richtig spektakulär, dann würdest du auch sagen, okay, ich lasse lieber 2, 3 Spots aus, die ich mir jetzt irgendwie ausgesucht habe und würde lieber weiterfahren wahrscheinlich, oder? So kann man sich das wahrscheinlich in etwa vorstellen, oder?
Ja, die Sache ist, in Island ist natürlich immer so ein bisschen, wenn man jetzt die Südküstentour nimmt oder sowas, davon geprägt, dass du halt wirklich mit den Hotels relativ festgelegt bist. Da kannst du natürlich auch nur immer das machen, was in der nächsten Übernachtungsmöglichkeit ist. Wenn man sich jetzt sowas nimmt wie Teneriffa, wo ich jetzt im März bin, was wesentlich einfacher vom Wetter eher ist, weil ich das so oft schon auch da war, dass ich halt bestimmt weiß, okay, wenn da Passatwinde irgendwie kommen oder so, dann wird wahrscheinlich das und das passieren, dann weiß ich halt relativ genau, okay, ich würde mit den Leuten dahin, weil ich weiß, da gibt es wahrscheinlich einen schönen roten Sonnenuntergang, weil da durch die orografischen Verwerfungen sich bestimmte Luftschichten irgendwie abbilden und die dann dafür sorgen, dass da Wolken sind und dahinter in der Regel zum Beispiel dann nicht oder so. Das macht halt schon mehr Sinn. Da kann man dann ein bisschen mehr eine informierte Entscheidung treffen, wenn man das wie in Island eher so macht, dass man wirklich sagt, okay, weil das ist sind die Spots, die Leute auch sehen wollen, also wie Kysalon irgendwie, oder das Fjällkyttel oder so, oder Skogafoss, dann muss man das natürlich auch so ein bisschen mitnehmen. Ich mag eigentlich die Spots besonders gerne, wo man eben ein bisschen mehr Möglichkeit hat, auch was auszuwählen, also dass man wirklich, sag ich mal, stationär, wie jetzt auf Teneriffa oder so, oder vielleicht auch einfach mal 2-3 Tage in der gleichen Gegend ist oder so, damit man halt mit dem besten Wetter, dass man in diesem Zeitfenster bekommt, jeweils die einzelnen Sachen mitgehen kann, so. Weil das, was Basti zum Beispiel macht, ist ja nochmal eine ganz extreme Form dessen, das habe ich in Island auch mal gemacht, für Privatkunden, die halt mit mir unterwegs waren, dass man halt wirklich sagt, okay, wir haben gar keine Hotels, wir buchen uns das dann zum Beispiel spontan, je nachdem wie das Wetter ist. Diesen Luxus hat man leider nicht immer. Das ist natürlich, wenn ich jetzt selbst unterwegs bin, auch mal das, was ich machen würde. Ich habe gar keine Hotels, ich schlafe im Auto, ich schlafe in einem Zelt. Und das wäre so mein Modus operandi. Aber das kann man natürlich auf so einer Reise nicht immer umsetzen, weil die Leute ja gewisse Sicherheiten auch haben wollen, wenn sie buchen, so zu wissen, was auf sie zukommt. Und da kann man nicht ganz so spontan das machen. Ich persönlich finde halt, dass es eigentlich immer schön ist, die Sache so flexibel wie möglich zu halten. Aber das ist halt immer ein ganz, sag ich mal, ein kleinerer Kundenkreis, mit dem man das macht. Das sind dann Leute, die mich einfach anrufen und sagen, hey, wir würden das gerne mal so machen. Und dann sage ich, okay, dann plane ich mit denen sozusagen so eine Sache dann individuell und nicht über einen großen Veranstalter, wo dann wieder gewisse Sicherheiten, Hotels und so. Das ist dann immer alles ein bisschen anders, genau.
Okay, bevor Olli gleich seine nächste Frage stellt, Olli, Entschuldigung, da will ich jetzt mal reingrätschen, aber das würde ich noch ganz gerne ranhängen, ne? Das Thema Island. Also findest du, das ist immer noch, also ich muss dazu sagen, ich fliege auch nach Island jetzt im Oktober zum wiederholten Male, und findest du, dass Island immer noch on top ist, sage ich mal, der Fotolocations, oder hat das mittlerweile nicht mehr den Charme, wie es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren vielleicht war, sag ich mal.
Gute Frage. Also ich war das erste Mal vor 10 Jahren da, und da war ja quasi schon abzusehen, wohin die Reise gehen würde, dass da viele von den Locations langsam gentrifiziert würden. Ich persönlich bin, nachdem ich jetzt auch, glaube ich, 14 Mal da war oder jetzt zum 14. Mal nächsten Monat hinfliege, natürlich auch so ein kleines bisschen
gesättigt wahrscheinlich,
ja, also
oder?
Ja, gesättigt könnte man schon sagen. Ich hoffe so ein bisschen, also ich weiß, wenn jetzt irgendeiner von den Leuten, die mit mir nach Island reisen, zuhört, die denken sich dann auch, na, wenn er keine Lust mehr hat, so. Ich kann es nicht sagen. Meistens ist es so, dass ich, wenn ich, sobald ich da bin, ist das immer so ein bisschen wie nach Hause kommen, und dann irgendwie beißt einen der Shutterbug dann doch wieder und man hat irgendwie Spaß daran. Aber es gibt auch von Anfang an ein paar Locations, die ich zum Beispiel nie fotografiert habe. Ich habe nie Chichufeld zum Beispiel fotografiert. Den fand ich immer relativ langweilig. Den habe ich bis heute nur einmal fotografiert mit 2 Privatkunden, mit denen ich da war.
Ist das der, den man Kirkjufell nennt? Kurz als Frage,
genau,
ich habe mich überlegt.
Genau,
okay,
richtig,
weil du kannst es offensichtlich aussprechen. Ich denke, die meisten können das nicht.
Und ich auch nicht wirklich. Ich habe nur mal andere Leute, Isländer halt gehört, die das vielleicht so ausgesprochen haben. Aber das K wird, glaube ich, wie ein Tsch ausgesprochen. Okay. Also es heißt auch nicht Kirkja, sondern Tschirtja. Und das Fjett ist irgendwie so ein Zungenschnalzen, wenn man Doppel-L hat, aber ich kann das auch nicht. Da müsst ihr mal den Sven Hert fragen oder so. Der war sehr lange mit einer Isländerin liiert. Der kann das definitiv besser als ich.
Gut zu wissen.
Okay, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich hatte mir nur gerade mit überlegt, nee, was schon, meint der genau?
Aber ist es denn vielleicht so, wenn ich auch noch mal kurz reingeschnappe? Ja, also ich weiß noch, als ich das erste Mal nach Island wollte, das war 2017, glaube ich, da habe ich da angefangen zu planen. Da war das Netz voll von Island-Bildern und irgendwie war jedes Gefühl toll irgendwie so. Und als ich dann da war, habe ich das Gefühl gehabt, so okay, der Hype ist jetzt mega krass so, 19, 20, 21, glaube ich, war das so, zumindest gefühlt. Und jetzt, wenn man jetzt ein Island-Bild sieht, sagt man sich so, ja, ist halt Island. Genauso geht mir das irgendwie mit den, ich sage jetzt mal, Fähre mittlerweile auch so langsam.
Aber das liegt auf uns, Mike, das liegt nicht.
Ja, deswegen frage ich das so, ne? Ja. An euch beide vielleicht auch. Also, wie seht ihr das?
Also, ich würde sagen, das liegt an uns, weil wir einfach zum einen öfters da waren, zum anderen es einfach so oft gesehen haben. Ich glaube, ganz viele Leute, deswegen, für die ist es immer noch ein Aha-Erlebnis. Ja. Ist meine Meinung zumindest.
Ja. Also ich kann euch aus Erfahrung auch sagen, das ist so ein bisschen so, dass wir uns ja in dieser Bubble bewegen. Und ihr stellt ja jetzt auch Fragen, die ihr stellt, weil ihr gewisse Sozialisationshintergründe habt, gewisse Erfahrungen habt. Für jemanden, der jetzt zu uns zuhört und noch nie in Island war und noch nie auf den Färöer war, der wird sich denken, so, was reden die da eigentlich? Mhm. Weil das für uns natürlich schon so allgegenwärtig ist, dass wir diese Bilder sehen, wir uns sehr viel mit Fotografie beschäftigen, jeden Tag in verschiedensten Medien diese Bilder auch sehen, die auch schon seit 10, 15 Jahren jeden Tag vielleicht sehen. Und das ist auch der Grund, warum ich damals sagte, okay, diesen Berg fotografiere ich nicht, davon habe ich so viele Bilder gesehen, ich will mich daran nicht beteiligen. Das war so ein bisschen so ein bisschen aus Trotzhaltung und das habe ich auch bis heute gemacht. Ich verstehe nicht, was an diesem Berg so toll ist und warum den alle fotografiert haben, so 2013 bis 2017, 18 oder so. Und das gibt es auch noch so ein paar andere Spots. Auf der anderen Seite gibt es in Island so viele schöne Orte, die ich persönlich unfassbar zu schätzen weiß, wo ich auch gerne wieder hinfahre. Also ich meine, auch die sind mittlerweile relativ bekannt, ja. Also ich meine, Vesterhorn muss ich euch nicht sagen, den Berg kennt auch mittlerweile jeder. Aber jedes Mal, wenn ich da bin, macht es wieder Spaß, ihn zu fotografieren, weil es einfach so unglaublich viele Vordergründe gibt. Und die ganzen Areale in dem Hochland, wo ich war und Bilder gemacht habe, die noch kein anderer so gemacht hat, weil die meisten Leute sich halt eben, selbst wenn sie im Hochland sind, nur zum Beispiel jetzt auf Landmanner Leuga oder sowas beschränken. Da gibt es noch so viele andere Sachen, die man noch zu sehen. Also es gibt Orte, da möchte ich auch noch ganz viel wandern eigentlich. Im Osten gibt es zum Beispiel in den Ostfjorden noch einige Sachen und auch im Norden und auch um Killingerviertel gibt es noch so ein paar Sachen. Da ist noch so viel zu sehen. Man muss halt nur mal aus dem Auto steigen und ein paar Tage mit dem Zelt unterwegs sein. Ja. Das habe ich jetzt in Island auch erst zweimal gemacht. Aber das sind so die Sachen, die mich persönlich dann noch mal umso mehr reizen und das wird wahrscheinlich auch noch mal irgendwann dazu kommen, dass ich das eben nachhole, aber momentan zieht es mich persönlich halt dann nicht mehr so sehr nach Island, weil ich halt doch ein kleines bisschen gesättigt bin und vielleicht auch einfach andere Sachen momentan für mich persönlich vielleicht ein bisschen interessanter finde, aber nichtsdestotrotz macht es einfach Spaß, auch immer zu sehen, wie unglaublich viel Begeisterung dann halt meine Reiseteilnehmer einfach für diese ganzen Orte auch haben und das erinnert mich dann so ein bisschen an mich selbst und meine erste Tour, die ich gemacht habe, wo ich auch dachte so, oh mein Gott, krass, und das dann kommt der nächste Tag und dann, das kann ja gar nicht mehr krasser werden und dann fährst du weiter und dann wird es einfach noch krasser und dann, also ich weiß noch, das hat mich ja so richtig angefixt, wo ich so dachte so, oh mein Gott, was ist das für ein faszinierender Ort? Und da selber zu sein und diese Faszination steckt mich natürlich auch wiederum an.
Und bis dann die Busse kamen mit den Chinesen, die ausgestiegen sind.
Ja, gut, das gab es damals ja alles noch nicht.
Dann war das nicht mehr so ein harmonischer Ort.
Nee, aber wie gesagt, es gibt auch genug Orte, wo kein Platz ist für solche Busse. Ja. Also,
ja, absolut.
Im Hochland zum Beispiel. Oder auf den Fernseher.
Noch.
Noch, genau. Olli, ich schmeiß mal den Ball zu dir rüber. Jetzt, wie machen wir einen Sprung über den großen Teich, habe ich hier stehen.
Genau, ich habe nämlich ein Reiseziel hier auf deiner Workshop-Liste nicht gefunden. Das ist die USA. Korrekt. Und wenn ich mir deine Bilder angucke, dein Instagram und allgemein habe ich das Gefühl, USA ist bei dir ein ganz großes Thema. Und das ist bei mir auch ein großes Thema, deswegen möchte ich gerne mal ein bisschen mit dir über USA schnacken. Mhm. So Lieblingsregionen, generell, was reizt dich an den USA? Erzähl doch mal gerne so ein bisschen und ich steige da mal ein gleich.
Ja, also ich sag mal so, das hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, dass ich seit jeher, wie die meisten Leute, von der Softpower der USA sehr stark geprägt wurde, auch schon in meinen Kindheitstagen. Ich meine, ich habe amerikanische Medien konsumiert und bin damit auch sozusagen mit gewissen Dingen eben aufgewachsen. Deswegen habe ich eine gewisse, wenn auch vielleicht naive Vorliebe für die USA, vielleicht nicht so sehr für ihre Politik, aber für Land und Leute schon und auch vielleicht nicht für alle Teile des Landes und alle Teile der Leute. Aber es ist schon so, dass ich irgendwie mich der Faszination dessen, was diese ganze Softpower aus Hollywood und anderen Bereichen da mitgebracht hat, auch aus dem Sport. Ich habe früher American Football gespielt und so, dafür gesorgt hat, dass ich dann auch Amerikanistik studiert habe, also American Cultural Studies. Und dementsprechend war dann relativ schnell auch klar, dass ich da mal hin muss. Und ich war dann 2009 das erste Mal für 6 Wochen, ich glaube 8 Wochen oder so drüben. Und das war auch dann nicht das letzte Mal. Es gibt ganz, 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 ganz viele. Also ich glaube, wenn es ein Land gibt, in dem man halt das Land auch nicht verlassen muss, wo es fast jede Klimazone und fast jede topografische Eigenschaft gibt, dann sind es die Vereinigten Staaten. Und dementsprechend, und dann ist es dankbar, dass ich die Sprache perfekt spreche und dementsprechend da mich ganz gut mit den Leuten auch kommunizieren kann und so. Und dementsprechend ist das natürlich ein hervorragendes Reiseland. Dieses, so ein bisschen dieser Mythos von ich fahre nach Westen und so schwingt dann natürlich auch so ein bisschen mit, wenn man irgendwo durch die leere Weite fährt und dann wirklich einfach die, teilweise auch die Siedlungsdichte halt in bestimmten Gebieten sehr, sehr niedrig ist und so. Das macht immer noch was mit mir einfach und dieser Faszination kann ich mich nicht entziehen. Dementsprechend bin ich jetzt halt schon weitere Male auch dort gewesen und ich würde am liebsten auch dieses Jahr wieder hin und es gibt noch so viele Areale, die ich nicht gesehen habe, weil es so ein riesen Land ist, die mich unfassbar faszinieren, wo ich gerne hinwollen würde.
Und wenn du wählen müsstest, Wüste oder Wälder?
Ihr fragt mich gerade, ob ihr nach Seattle fliegen sollt oder nach
Las Vegas.
Las Vegas,
genau.
Ja, ganz schwierig. Also ich habe ja schon alles davon gesehen. Von daher, wenn ich, also für mich, weil ich jetzt die letzten beiden Male im Südwesten war, würde ich wahrscheinlich sogar als erstes jetzt nach Alaska fliegen. Aber wenn ihr einfach, sag ich mal, noch nie da wart und vielleicht auch Wetter halt ein Faktor ist, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit ihr habt, ist es natürlich wesentlich einfacher und stabiler nach Los Angeles oder nach Las Vegas zu fliegen, weil ihr da unten stabileres Wetter haben werdet. Und das ist natürlich die höhere Erfolgsquote. Natürlich hat man dann auch stahlblaue Himmel und sowas, aber es ist definitiv die höhere Erfolgsquote, als wenn ihr jetzt nach Seattle fliegt und dann irgendwie zur Olympic Peninsula runterfahrt und dann habt ihr halt 2 Wochen lang Grau und Regen in dem Wald, also im hohen Rainforest, ist das natürlich schon okay.
Richtig, aber auch da wurden wir jetzt auch voll eingeballert mit Regen.
Genau, das ist halt so die Sache, ob man das will, ne? Und unten in der Wüste, da geht immer irgendwas. Und im Zweifelsfall nehmt ihr eine Drohne mit. Also ich habe jetzt keine, aber dann kann man halt noch was damit machen. Da hat man dann gar keinen blauen Himmel mit drin. Oder man, je nachdem, wann man da ist, hat man noch ein bisschen was in der Milchstraße, kann nachts irgendwas machen. Oder aber man muss sich auf kleinere Telebrennweiten, längere Telebrennweiten oder sowas einschießen. Dann kann man auch Detailaufnahmen machen. Also nur weil halt da vielleicht mal keine Wolken sind, heißt es nicht, dass man keine Fotos machen kann. Es ist also einfach immer noch dankbarer.
Das stimmt. Aber wenn ich mal eben einhaken darf, das ist mir alles ein bisschen zu analytisch. Ich würde das gerne emotionaler von dir beantwortet haben.
Also
für dich, was begeistert dich mehr? Wüste oder Wälder?
Ja, Wälder. Also das ist ganz einfach. Also okay. Dann würde ich aber auch nicht nach Alaska oder irgendwie in den kanadischen Süden oder so. Also ich war ja auch 2022 dann in Kanada auf Vancouver Island. Und das sind so die Ecken. Also wenn es nach mir ginge, dann würde ich wahrscheinlich irgendwo nach Sitka fliegen oder so und von da aus dann einfach mit einem Rucksack irgendwo auf die großen Berge über die Gletscher, dann vom Wald sozusagen von dem Temperate Rainforest halt hoch auf die Gletscher und sowas. Also das wäre, was ich machen würde, wenn es jetzt fotografisch und wie du schon sagst, analytisch nicht so wichtig wäre, dann würde ich definitiv den pazifischen Nordwesten, das ist auch der einzige Ort, wo ich gerne leben würde. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, da oben irgendwo zu wohnen, es ist schön kühl, es regnet viel. Ich mag das ja persönlich eigentlich, ne? Nicht aus fotografischen Gründen, aber sonst bin ich ja ein Mensch, der Kälte bevorzugt und so. Dann würde ich da irgendwo Alaska oder kanadische Westküste, da liegt mein Herz, ja.
Genau das stimme ich dir absolut zu. Das ist halt, wenn man irgendwo im Großraum Vancouver unterwegs oder auch Seattle in dem Bereich, das ist halt, gibt so viele Ecken, wo man sagt, auch jetzt hier ein Häuschen haben. Wunderbar, perfekt.
Exakt,
das hatte ich auch ganz genau. So noch nirgendwo anders in der Form erlebt, weil du, wie du schon sagtest, es ist ein angenehmes Klima, es ist nicht zu heftig. Also ich meine, Nordnorwegen ist auch toll, aber da stellt man sich ja die Frage, will man wirklich diesen langen Winter haben jedes Jahr? Ne? Und da ist es halt wirklich irgendwie einfach angenehm. Noch eine letzte Frage zu USA und dann gebe ich wieder rüber zu Mike.
Können wir auch gerne noch länger drüber reden.
Ja, oder?
Ich leg mich schon mal hin.
Ich glaube, da müssen wir mal eine eigene Folge zu machen.
Super gerne.
Jetzt habe ich die Frage vergessen. Nein, du hast gerade gesagt, du hast noch irgendwas nicht gesehen. Oder was juckt dich da am meisten von den Sachen, die du noch nicht kennst?
Alaska. Also ich würde unfassbar gerne mir mal den Yukon und Alaska anschauen. Also gerade so Gates to the Arctic, National Park, die Tombstone Range. Auch selber nur einfach mal oben am Denali. Ich überlege gerade, wie dieses Camp heißt. Irgendwie Moon Camp, was an dieser Stichstraße in den Denali ist oder so. Das Herbst, wenn dann die Herbstfarben
und der erste Schnee
kommt und so.
Irgendwie sowas. Wonder Lake, kann das sein?
Ah, ich dachte, das heißt irgendwie so Moonshine Lake oder so. Okay. Ich bin mir gerade auch nicht so ganz sicher. Kann auch das sein, dass es Wonder Lake Camp ist oder so. Ich habe länger nicht mehr in meine Koordinaten geguckt.
Du bist auch so ein Google Maps Nerd wahrscheinlich, ne?
Google Earth, ja. Also Google Earth, ist so meine Schlaftabletten. Wenn ich Insomnie habe, dann schaue ich immer und gucke, wo ich gerne ganz gerne hin würde. Und von daher, da komme ich einfach nicht drum rum. Also das ist, ja, das ist einfach so, da komme ich nicht hin. Ja, Wonder Lake, ja, ist korrekt. Ich habe es mal gerade nachgeguckt.
Okay. Ja, cool. Mike, übernehme, bitte.
Nein, ich übernehme nicht, weil laut unserer Abfolge unserer Fragen möchte ich da nicht die nächste Frage stellen, weil das ist deine Aufgabe, Olli.
Entschuldigung. Ja. Fokus Naturfotografie hatte der Kai uns mal vor die Füße geworfen, aber nicht so richtig erklärt. Wir sind noch nicht drauf eingestiegen. Aber ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und wollte eigentlich mal fragen, was genau ist das?
Ah, das ist eigentlich ganz interessant. Das ist mehr oder minder ein Fotografenkollektiv, das der Sven Herd ins Leben gerufen hat. Wir hatten immer mal, als wir zusammen in Dolomiten waren und so, ein bisschen drüber nachgedacht, sowas mal zu machen. So ein bisschen nach dem Vorbild von Photo Cascadia. Das sind so Leute wie Aaron Babnick oder Sean Backshaw, die da dabei sind. Also so ein amerikanisches Fotografenkollektiv. Und das ist einfach so eine Gruppe von, eine lose Gruppe mehr oder minder von Fotografen, die halt auch einfach zusammen mal was machen. Also ne, die dann zusammen irgendwie Workshops anbieten oder einfach zusammen privat unterwegs sind und dann so ein bisschen auch ihre Abenteuer dann teilen, sich auch mal treffen und so ein bisschen sich austauschen und so. Und dann haben wir überlegt, dass wir sowas in der Art eigentlich auch ganz gerne mal machen würden. Einfach damit man auch nicht immer nur, weißt du, so einen losen Verbund hat, sondern vielleicht auch einfach mal Leute, mit denen man halt einfach auch zusammen, sag ich mal, eine Präsenz aufbauen kann und sowas. Einfach Leute, die man respektiert, Leute, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Und dann hat Sven halt einfach mal alle möglichen Leute gefragt so und hat dann halt dieses Team mehr oder minder zusammengestellt. Und die Seite befindet sich jetzt noch so halb im Aufbau. Das ist eigentlich eine Seite, wo wir dann halt Blogs und Galerien und Bilder und sowas teilen und halt eben auch die verschiedenen Fotoreisen, die wir dann alle sozusagen anbieten. Und dann war halt so die Idee, okay, hey, wenn du zum Beispiel mal die und die Reise machst und dann nächstes Jahr macht die vielleicht auch mal jemand anders, dass man sozusagen da so ein bisschen verwoben ist, damit man auch immer nur die Sachen wirklich anbietet, auf die man Lust hat. Und wenn man halt mal sagt, so, boah, dieses Jahr habe ich vielleicht darauf mal keine Lust, dann fragt man halt einen von unseren Kollektivleuten und der übernimmt das dann zum Beispiel und so.
Okay.
Und einfach, ne, und wenn cool, man dann halt mal sagt, Idee, so, keine Ahnung, ich möchte gerne mal irgendwie da und dahin oder so, dann fragt man halt vielleicht einfach mal bei uns im Kollektiv, ob jemand Lust hat mitzukommen und so einfach so ein Verbund von, ja, im Prinzip von Freunden und Bekannten, die einen und denselben Job und das gleiche Hobby haben, weil ist ja bei uns eh das gleiche, also Job und Hobby.
Das ja, ist richtig, cool, genau, ja.
Coole Idee. Mhm.
Ja, finde ich auch, ne, ist ja wie bei uns, Olli, wir haben uns ja auch irgendwie gesucht und gefunden und haben ja auch dann gemerkt, dass man zu zweit oder zu mehreren
Leuten einfach ein Zweierkollektiv,
genau, ein bisschen stärker ist teilweise als alleine, ist einfach das so, stimmt, ne, finde ja, ich halt, das merkt man das halt immer wieder.
Das macht mehr Spaß, ne, als wenn man genau, für sich alleine hinbrutschelt. Du Mike, sag mal, gibt es eigentlich noch Plätze für unseren Workshop?
Ja, aber da müsste man jetzt wirklich schon ziemlich schnell sein.
Wann und wo ist der nochmal, sag mal eben?
In Hamburg zur Fotopia am 11.10.24.
Ja geil, dann machen wir so blaue Stunde und so ein Gedöns, ne?
Genau, Komposition finden, Challenges und ich weiß nicht, wollten wir auch Zeitraffer machen oder?
Ja, können wir machen. Wo buchen die Leute das Ganze denn?
Ganz einfach im Link in den Shownotes oder unter www.mike-herford.de/shop.
Ja geil, okay. Dann schnell sein und ich würde sagen, jetzt Schluss mit Werbung und weiter geht's im Podcast.
Aber jetzt darf ich wieder fragen, ich freue mich jetzt auch schon, dass ich jetzt wieder reden darf. Möchte auch nicht jemand ins Wort fallen. Alex, wir haben natürlich auch gesehen, dass du natürlich auch einen eigenen Podcast hast, und zwar den Landschaftsfotografie-Podcast. Wir haben natürlich alle so ein bisschen, die jetzt irgendwie Podcasts machen, also eine Idee dahinter gehabt mal irgendwann und sagten, okay, das will ich jetzt machen, ich will mich irgendwie austauschen, vernetzen oder einfach coole Leute haben, so wie jetzt hier heute. Warum hast du den Podcast mal gestartet? Also was war deine Idee dahinter?
Ist eigentlich ganz, ganz simpel. Und zwar fand ich das unglaublich interessant, so Leuten wie zum Beispiel damals David Johnston zuzuhören. Oder auch dann, ich glaube, Matt Payne hatte seinen Podcast auch noch ein bisschen vor meinem. Und einfach mehr über die Leute zu erfahren, die halt fotografieren und vor allen Dingen über die Geschichte hinter den ganzen Fotos. Mhm. Und das habe ich dann bei meinen ganzen amerikanischen Vorbildern, weil ich auch eher so im angelsächsischen Raum, sag ich mal, sozialisiert wurde, was Fotografie angeht, immer bekommen. Aber in Deutschland nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, dann machst du das halt mal, das gleiche Format im Prinzip mit deutschen Fotografen und Fotografinnen, weil ich persönlich das einfach unglaublich schade finde, dass ich dann immer Bilder von Leuten sah. Und das war natürlich auch noch so ein bisschen, sag ich mal, bevor sehr in den Centerpoint gerückt wurde, dass man sich selbst auch natürlich als Produkt mitverkauft und so. Und viele von den Landschaftsfotografen machen das ja auch nicht. Also es gibt ja viele, die da, sag ich mal, nicht ganz so extrovertiert sind wie ich vielleicht oder wie ihr beiden. Und einfach mit den Leuten mal Kontakt aufzunehmen und mal zu fragen, so, hey, du hast dieses geniale Foto gemacht. Was war eigentlich die Geschichte dahinter? Weil für mich, als der das nachher lediglich irgendwo betrachtet, im Buch, im Internet, wo auch immer, ist das gar nicht so ersichtlich. Und da stecken ja meistens unfassbar interessante Geschichten dahinter. Und diese Geschichten auch mal zutage zu fördern, mit den Leuten halt über bestimmte Dinge zu sinnieren, über Landschaftsfotografie, die Ethik dahinter vielleicht und über eben Themen, die diese Leute besonders interessieren und für diese Themen auch eben stehen und die in den Fokus zu rücken und dann einfach die Welt daran auch teilhaben zu lassen. Weil ich finde das so schade. Es gibt so viele schillernde, unglaublich interessante, ganz tolle Landschaftsfotografinnen, ja. Und keiner kennt diese Leute so und die haben eigentlich so viel zu erzählen, aber das geht alles im Rauschen unter.
So wie wir bei den Olli. Und wir sind auch schillernd.
Aber das
Schillerlocke.
Oh Mann.
Entschuldigung, Alex, wollte ich nicht rausbringen. Das muss einfach mal
irgendwie gemacht werden, dachte ich. Und wie gesagt, wenn ich dann einfach mal so ein bisschen zitiere von Leuten, wenn ich überlege, so Dr. Christian Klepp ist einer meiner absoluten Lieblingsgäste gewesen. Ja, der Mann hat so viel zu erzählen, aber irgendwie von meinem ganzen Dunstkreis kannten den die wenigsten. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Warum kennt den niemand? Ich meine, der hat einen Spiegel-Bestseller geschrieben, jetzt kürzlich erst. Also der ist mittlerweile auch noch ein bisschen bekannter, der hält Vorträge. Der hat früher beim AWI gearbeitet. Und dann dachte ich so solche Leute, das will man noch hören. Ja, oder Katrin Langenberger. Oder es gibt so viele geniale Fotografen und Fotografinnen, die einfach so viel zu erzählen haben, dass das, weiß nicht. Und dann dachte ich, und dann habe ich noch das Privileg, einen Grund zu haben, mit denen Kontakt aufzunehmen und mit den Menschen reden zu dürfen, die mich so inspirieren, mit ihren Geschichten, mit ihren Bildern. Das weiß nicht, also das war einfach zu gut, um wahr zu sein. Und da ich früher auch mal beim Radio gearbeitet habe, dachte ich, das ein bisschen Erfahrung hast du so im Skriptschreiben und so. Und dann habe ich das ganze Equipment von der Band hier, weil ich hier häufig Aufnahmen, also Gesangsaufnahmen mache. Und das war dann so, okay, dann machst du das jetzt einfach.
Cool, okay. Also ich finde, genau was du sagst, ne, finde ich halt auch. Also für mich war das auch am Anfang so, als ich Olli so ins Boot geholt habe, ich wollte einfach auch, so wie du sagst, mal gucken, Mensch, wie machen das denn jetzt so die richtigen High-End-Profis auch so ein bisschen? Sind die da, also machen die das so ein bisschen wie ich vielleicht auch schon oder bin ich noch ganz weit entfernt oder so? Das ist ja auch so ein Lernprozess für einen selbst so ein bisschen. Und das finde ich halt auch so super spannend an dem Podcast. Also wie du schon sagst, also die erzählen ihre Story und manchmal merkt man so, ach Mensch, das haben die jetzt ja eigentlich auch gar nicht so mit einer richtigen, so einer fetten Planung gemacht. Bei denen war das vielleicht auch mal Zufall oder sowas. Und genau das ist eben auch, was draußen bei den Leuten, die das halt auch hören, auch ankommen muss, glaube ich. Weil ich glaube, viele denken einfach, wenn die jetzt halt so ein geiles Bild sehen, sehen die halt, oh Gott, der ist da bestimmt 100 Mal hingefahren. Also ich werde das nie schaffen. Nie werde ich so ein Bild machen können. Und wenn man dann so ein bisschen ins Plaudern kommt und dann sagen die halt, ja, nee, das war jetzt auch mal ein Zufallsschuss oder so, finde ich es auch super spannend. Und das nimmt so ein bisschen den Druck auch raus, finde ich. Auch gerade für die vielen Hobbyfotografen. Und die sind ja nun mal in der Mehrzahl einfach noch da draußen vorhanden, ne? Das ist ja einfach so. Von daher, also ja, finde ich genauso, gehe ich voll mit. Ja.
Ja, auch so, was Alex gerade sagte, von wegen, dass man mal einen Grund hat, Leute, die man vorher, zu denen man aufgeschaut hat oder vielleicht es auch immer noch tut, einfach mal zu kontaktieren, ne? Darüber zu quatschen. Ja, harter Themenwechsel, Tech Talk.
Okay.
Womit fotografierst du aktuell? Ich habe nämlich dass du bei Instagram verschiedene Equipment-Sachen am Verkaufen bist und warst. Was ist aktuell deine Kamera und deine Objektive deiner Wahl?
Also ich habe keine Objektive zurzeit und meine Kamera ist eingepackt und wartet darauf, verkauft zu werden. Ich habe noch eine Canon R5, die ungefähr 5000 Auslösungen hat und ein knappes Jahr alt ist, falls die irgendjemand erwerben möchte. Okay. Ich hole morgen mein neues Baby und zwar die Nikon Z8. Ich habe die längste Zeit, nachdem ich von Pentax zu Nikon rüber bin, habe ich halt mit einer Nikon D800E und dann später mit einer D850 fotografiert und dann wollte ich eigentlich auf spiegellos umsteigen, aber ich fand die spiegellosen Angebote von Nikon fürchterlich. Die waren zu klein, hatten zu wenig Tasten und ich mochte die Menüführung nicht, dass da bestimmte Tasten, die ich immer brauchte, wie eine BKT-Taste und eine White-Balance-Taste und solche Sachen fehlten. Und ich war auch mit den Ultraweitwinkel nicht zufrieden. Dann habe ich irgendwann gedacht, nachdem ich lange, lange auf eine Z8 gewartet habe, habe ich dann gesagt, fuck it, ich werde jetzt zu Canon rübergehen. Dann kriege ich auch endlich meinen 15-35 2.8, die eierlegende Wollmilchsau mit dem schönen Sonnenstern. Und dann kriege ich noch die R5, die ist auch okay, denn mit der kann ich schon irgendwie leben. Just 2-3 Monate, nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte und gewechselt bin, kam dann endlich die Z8. Nach einem Jahr mit der R5 bin ich zum Schluss gekommen, dass ich mit dieser Kamera nicht happy werde und verbrenne jetzt jede Menge Geld, indem ich die wieder verkaufe und wieder zurück zu Nikon wechsle, um mein Baby, die Z8, zu bekommen.
Du wirst es nicht bereuen, das kann ich dir schon sagen. Ich nutze ja selber seit Mai. Du wirst es nicht bereuen.
Danke, ich hoffe, du hast recht. Ja. Ansonsten wäre ich sehr betrübt.
kann ich mir nicht vorstellen, wenn du von der D800 kommst oder D850 oder was auch immer, du wirst damit sehr zufrieden sein.
Definitiv. Ja, ich hoffe, so ein bisschen ist es wie nach Hause kommen.
Ja, ist es. Und objektivmäßig musst du dann auch nochmal zuschlagen.
Ja, da habe ich jetzt ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen das Dumme. Es gibt halt eben eigentlich nicht die Objektive, die ich gerne hätte bei Nikon. Ich werde wahrscheinlich auch nie das bekommen, was ich haben möchte, weil die immer so seltsame Mischformen anbieten. Also ich wollte mir erst das 14-24-2.8 holen. Dann habe ich aber gesehen, dass es keine vernünftige Möglichkeit gibt, ein zirkularen Pullfilter irgendwie zu benutzen. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, absolut No-Go, geht nicht, brauche ich für fast alle meine Aufnahmen. Dann gibt es das 1430, 4.0 reicht nicht, weil ich bräuchte dann auf jeden Fall noch irgendwie eine Astrolinse, mit der ich dann 2.8 oder weniger habe, optimalerweise. Früher hatte ich ja mal ein 20-1.8, ein 14-1.8 und noch ein 17-35, also drei Ultraweitwinkel, was totaler Blödsinn ist, aber es gab halt nie sowas wie ein 16-35 2.8. Ja, und dann dachte ich, okay, gut, das kannst du auch nicht nehmen. Also was machst du dann? Holst du dir einfach wieder das 20-1.8? Ja, dann hast du aber keine Zoom-Reichweite. Und dann hat irgendwann vor, ich weiß gar nicht, 6 Monaten oder so, kam dann irgendwann das rebranded Tamron 17-28 raus. Und das hat einen schönen Sonnenstern, 2.8, eine halbwegs brauchbare Abbildungsleistung bei 45 Megapixeln. Das ist dann jetzt auch geworden. Wird wahrscheinlich so lange herhalten müssen, bis es was Besseres geht. Aber da ich vorher mit solchen Kompromissen bei Nikon auch irgendwie leben musste und es geschafft habe, werde ich das diesmal auch schaffen. Dann habe ich mir das 24-120 F4 geholt, mein Lieblingsobjektiv. Das habe ich auch früher schon gerne benutzt. Das war zwar nicht so besonders von der Abbildungsleistung bei 45 Megapixeln, aber ich fand es halt einfach schön, weil die Zoom-Reichweite ganz gut war.
Macht auch einen schönen Sonnenstern, das neue übrigens.
Genau, richtig. Das war mir auch wichtig. Deswegen habe ich mir das noch geholt. Und dann wurde es auch finanziell so langsam knapp. Dementsprechend habe ich jetzt noch gar nicht so viel mehr. Ich habe mir jetzt noch ein 70-300 von Tamron geholt, weil dankenswerterweise kann man ja jetzt endlich Dritthersteller kaufen bei Nikon. Edgy Badge, Canon-Fanboys, ihr kriegt das nicht. Auch einer der Gründe, warum ich dann irgendwann gedacht habe, okay, vielleicht gehe ich doch wieder zurück. Weil wenn ich überlege, das 70-300 hat eine, sag ich mal, passable Abbildungsleistung, so bis 250 Millimeter, danach wird es ein bisschen unscharf. Aber das wird dann auch irgendwann mal ersetzt, falls es dann sowas gibt wie das 100-400, das nicht 2.000 Euro kostet oder 2.5 oder so. Oder wenn ich das Geld irgendwann vielleicht mal hätte. Und für meine ganzen Touren, die ich dieses Jahr habe, in Kenia und Spitzbergen und sowas, da werde ich mir dann noch das 180-600 holen, damit ich Tieraufnahmen und sowas machen kann. Aber das benötige ich jetzt erstmal in den nächsten Monaten noch nicht. Das heißt, die drei Linsen sind jetzt erstmal das, was ich mir geholt habe. Und ich hoffe einfach, dass irgendwann Nikon mal merkt, dass es vielleicht anstatt drei verschiedene Ultraweitwinkel anzubieten, die alle irgendwie so seltsame Schnittmengen haben, vielleicht einfach eins anzubieten, was einfach vernünftig in der Mitte sitzt, sodass es halt mehr oder minder die eiligen Wollmilchsau ist. Aber im schlimmsten Falle, ganz ehrlich, hole ich mir einen Megadep und hole mir irgendwelche Sony-Objektive, mache die an die Z8 und bin glücklich. Das funktioniert ja dankenswerterweise auch sehr, sehr gut.
Stimmt.
Ja, es ist immer die Krux, oder? Also ich finde ja auch, man denkt immer, jetzt bin ich erstmal gut ausgerüstet für die nächsten Jahre und dann kommt irgendein anderer Scheiß, den man sich dann wieder kaufen soll und dann denkt man so, oh, was mache ich denn jetzt? Wer kaufst du wieder
was
alles?
Was heißt kaufen soll? Also man muss ja, ich sag den Leuten, wenn ich ja ganz viel auf Reisen und so bin, immer gefragt werde von meinen Teilnehmern so, ja, und muss ich vorher noch irgendwas kaufen? Ich so, nö. Bist du schon mal an die Grenze deines Equipments gekommen? Hast du schon mal wirklich benötigt mehr als, weiß nicht, 16 Millimeter nach unten, wenn du Nordlichter fotografiert hast oder irgendwas anderes? Ja, brauchst du wirklich 4.0? Brauchst du wirklich 1.8 statt 2.8 bei einer Weitwinkelaufnahme vom Sternenhimmel, wenn du sowieso nachher alles in der KI entrauschen willst? Ja. Bringt dir dann dieser eine Stop mehr so viel, außer dass du die Tiefenschärfe verlierst? Also ich glaube sowieso, dass viel zu viele Leute viel zu viel Equipment kaufen und meistens auch Equipment, das sie überhaupt nicht brauchen, weil im Endeffekt ist das habe ich auch mal in meinem Alten. Ich meine, ich habe mir eine 350-Euro-Linse geknipst, damals auf meiner D850. Das war die schärfste und die schönste Linse. Bis auf den Sonnenstern fand ich die hervorragend. Und das war nicht mal eine durchgehende Blende. Das war ein Tamron 17-35-2.8-4.0. So, das war im Prinzip eine Linse, die kriegst du heute für 200 Euro hinterhergeworfen. Und die war hervorragend. Also ich glaube, da gehen viel zu viele Leute meistens viel zu viel Gedanken und Hirnschmalz drauf, was man sich so alles kaufen kann. Also never change a running system. Aber in meinem Fall muss ich halt jetzt das erstmal ein bisschen aufbauen. Klar, also wenn ich dann schon wieder sowas lese, Sigma bringt jetzt ein 17-50 F4 raus, was einen schönen Sonnenstern hat. Dann braucht man irgendwann keinen Standard-Zoom mehr und sowas. Alles nette Spielereien. aber das ist nicht, was ich unbedingt bräuchte. Das wäre nice to have, aber ich werde es nicht brauchen.
Na, also wenn ihr überlegt, wollen, ja.
Ich würde allen Leuten ganz ehrlich mal ans Herz legen, einfach bei Lightroom zu schauen, bei welchen Brennweiten, mit welchen Einstellungen ihr quasi von den ganzen Bildern, die ihr so in eurer Library habt, die Bilder gemacht habt. Und ich wette, dann kommen da so ganz bestimmte Brennweitenbereiche mal raus und andere gehen vollkommen unter und so. Und dann sieht man relativ schnell, was man wirklich benutzt und was man nicht benutzt.
Ja, guter Tipp.
Ja, aber da können wir auch noch eine Folge drüber machen. Wir merken schon, wir können schon 1000 Folgen produzieren hier eigentlich. Wir können eigentlich den ganzen Tag irgendwie einen Podcast aufnehmen, Olli. Das geht ja gar nicht hier. Also deswegen, ich mache jetzt nochmal einen harten Schnitt. Aber mir ist gerade aufgefallen, in unserer Liste hier, ist mir aufgefallen, das besondere Reiseziel, das wollte ich eigentlich jetzt fragen, das hast du aber eigentlich schon beantwortet, indem du sagst,
mit Alaska, ne?
Alaska, genau. Ja. Deswegen würde ich die Frage
aber noch mehr.
Genau. Deswegen die Frage würde ich gerne mal weglassen. Deswegen würde mich aber trotzdem mal interessieren, sag doch vielleicht mal nochmal zu den Fotoreisen. Wenn ich jetzt ein Kunde wäre und du müsstest mir jetzt deine Fotoreise anbieten und sagen, ich möchte jetzt nach Island und guck jetzt hier so ein bisschen, sag jetzt, okay, auch Mensch, der Alex, der ist ja ganz nett so anscheinend. Sag mir mal 3 Punkte vielleicht, warum ich da mit dir unbedingt diese Reise machen sollte. Also so eine Art Verkaufsgespräch vielleicht.
Oh, böse.
Ja, würde mich halt jetzt mal interessieren. Also warum jetzt mit dir und nicht mit Olli oder so? Was ist dein Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen vielleicht?
Das ist jetzt natürlich.
Jetzt spielst du auch noch Leute gegeneinander aus.
Was denn?
Jetzt spielst du auch noch die Leute gegeneinander aus. Also,
ich meine dich ja.
Es ist natürlich ein bisschen schwierig, das zu sagen, weil im Kontrast zu einem anderen Fotografen wäre es natürlich ein bisschen einfacher zielgerichtet, den Leuten zu sagen, warum ich oder halt Oliver der bessere Guide.
Ja, eher du. Also es soll kein Vergleich sein, also, das meine ich damit nicht. Ich wollte nur wissen, warum man mit dir reisen sollte.
Aber das ist halt der Punkt. Ich würde das gar nicht so machen. Ich würde den Leuten halt einfach sagen, okay, das sind die Qualitäten, die du bei mir bekommst. Wenn das ist, was du möchtest, solltest du bei mir buchen. Wenn du aber zum Beispiel, und das sage ich jetzt einfach nur, weil ich neulich die Folge mit Kai gehört habe, wenn du aber zum Beispiel eher nach kleineren Sujets suchst, irgendwas, was eher der Intimate Landscape entspricht oder so, da habe ich vielleicht nicht das beste Auge für, dann wärst du zum Beispiel bei Kai, wenn er nach Island fährt, besser aufgehoben. Ja, wenn du aber zum Beispiel so Sachen, also sag ich mal, wenn die Leute besonders hungrig sind, ja, und das heißt sagen, okay, hey, ich brauche mal nicht ganz so viel Schlaf. Ja, und ich nehme lieber nochmal, ich versuche es auch nochmal bei schlechtem Wetter nochmal 2 Stunden länger zu warten irgendwo draußen oder sowas. Das sind halt so Sachen, die vielleicht dann eher das ausmachen, was ich mache, weil ich bin meistens jemand, der sehr, sehr hungrig ist und sagt, okay, wir machen jetzt das und das. Gutes Beispiel, ich war letztes Jahr auf Teneriffa mit den Leuten am letzten Tag, weil die nochmal die Milchstraße fotografieren wollten, bin ich mit den Leuten ich glaube 23 Uhr ins Bett gegangen, also um 2 Uhr wieder aufgestanden, vor Abflug quasi, sind hochgefahren, haben die Milchstraße fotografiert, sind dann nochmal oben geblieben für den Sonnenaufgang, sind dann runtergefahren, haben unsere Sachen gepackt, gefrühstückt und sind zum Airport gefahren. Und das sind halt so Sachen, die ich gerne mache. Also ich versuche halt möglichst den Leuten immer das Maximum an Möglichem zu geben. Und damit überfordere ich manche meiner Kunden vielleicht auch ein kleines bisschen, weil natürlich immer dann kommt so, hey,
das ist Urlaub.
Das sozusagen, das wird, für einige Leute ist es Urlaub. Wenn ich mit den Leuten unterwegs bin, dann ist es halt wirklich, also die Leute müssen schon dafür brennen, wirklich Fotos machen zu wollen. Und vielleicht auch hier oder da mal eine kleine Unannehmlichkeit so auf sich zu nehmen. Aber dafür haben sie auf jeden Fall jederzeit die beste Möglichkeit dazu, Bilder zu machen, weil ich halt mir Mühe gebe, jede Gelegenheit so weit wie möglich auszureizen. Natürlich immer nur so weit, bis es irgendwie vollkommener Unsinn ist. Aber das wäre jetzt zum Beispiel eher eine Qualität, die ich hätte gegenüber von jemandem, der es vielleicht eher langsam angehen lässt, der sagt, auch heute Abend regnet es. Dann gehen wir halt eher ins Restaurant und trinken einen Tee oder so. Und ich würde sagen, ihr habt dafür bezahlt. Dann stellen wir uns jetzt einfach eine Stunde in den Regen, wenn ihr Bock habt, weil dann zeige ich euch halt, wie man Langzeitaufnahmen bei Regen macht, wie das so aussieht, wenn man dann den ND-Filter einfach mal ein bisschen nass werden lässt oder so, oder dann halt mal drüber wischt, dann sieht man die Tropfen nicht mehr oder alles Mögliche. Oder ich gehe mit den Leuten einfach in Anführungsstrichen spazieren und wir gucken halt mal, was sich ergibt, selbst wenn es die ganze Zeit regnet. Das macht man dann vielleicht auch nur 2 von 3 Tagen, weil am dritten Tag hat keiner mehr Lust, aber dass man zum Beispiel den Leuten wirklich aber versucht, auch die Landschaft in der Witterung, gerade bei den Färöer, also letztes Jahr im März war ich mit Leuten da für den Workshop oder so, dass man hier halt trotzdem auch dafür begeistert, gerade diese Wetterszenen auch einzufangen, weil es ist halt nicht immer schön Wetter auf Färöer oder Island oder Norwegen oder so.
Ja.
Keine Ahnung, gibt noch andere Sachen halt, wie gesagt, was ich sehr viel mache, was vielleicht andere nicht so sehr machen, ist, dass ich meinen Teilnehmern immer versuche halt auch zu erklären, wie ich zu meiner Entscheidungsfindung komme. Das sagte ich ja gerade schon, dass ich denen dann halt zeige, vielleicht vorher noch auf dem Handy hier, das sehe ich gerade und daraus leite ich das und das ab, weil ich die und die Erfahrungen gemacht habe. Und deswegen glaube ich, dass wir die beste Möglichkeit hätten, wenn wir jetzt das und das machen. Weil das nächste Mal, wenn die Leute irgendwo hinfahren, können sie sich vielleicht noch dran erinnern, hey, wir haben noch mal beim Alex das und das gemacht. Ja, da kam dann irgendwie, keine Ahnung, eine Gewitterfront, weil oder, keine Ahnung, ein konkretes Beispiel, wir haben Ostströmungen in Island, was meistens dazu führt, dass zum Beispiel im Jökulsárlón das ganze Eis nach Westen rausgetrieben wird und dann halt an der Ostseite, wo der Parkplatz ist, nicht so viel Eis ist oder sowas. Mhm. Ja, dass man den Leuten dann sowas auch sagt und nicht einfach dahin fährt und sagt, naja, da ist jetzt halt kein Eis und dann war es das, sondern dann guckt man, okay, ne, an der anderen Seite ist es dann, ja. Dann sagt man den Leuten auch, warum das so ist, damit sie das nächste Mal, wenn sie sowas erfahren oder sich auch mal rumspricht, damit die Leute das vielleicht auch wissen, ne, dass solche Sachen halt wichtig sind. Ja. Und dann haben wir halt zum Beispiel gesagt, okay, wir haben jetzt hier eine Ostströmung, dann fahren wir jetzt um den Radnajökull ein Stück weit runter rum und auf der anderen Seite könnten wir Rückseitenwetter haben und dann haben wir vielleicht Regenbögen. Hm. Dann habe ich denen erklärt, okay, so und so sieht das auf der Karte aus, dann haben wir das gemacht und es hat funktioniert. Und dann können die Leute halt nachher dieses Wissen vielleicht für sich auch nachher wieder mitnehmen. Hm. Und so gilt das eigentlich für alles, was ich mache. Ich habe manchmal, wenn ich mit Kunden rede, so ein bisschen das Gefühl, dass es auch Leute gibt, die halt einfach sich in Anführungsstrichen Wissen zurückhalten, weil sie Angst haben, dass sie sich ihre eigene Konkurrenz heranzüchten. Und ja, das ist der Fall. Ich kenne solche Geschichten. Leute, die in meine, meine Vorlesung in Anführungsstrichen, in meine Vorträge kommen und die dann einfach eins zu eins kopieren und irgendwo als Videokurs verkaufen, habe ich alles schon erlebt. Leute, die ganze Workshops kopieren, vielleicht nicht von mir, aber solche Geschichten gibt es halt auch. Aber ich denke mir halt immer so, ja, dann ist das halt so. Die Leute buchen ja bei mir, weil sie der Überzeugung sind, dass ich ihnen einen Mehrwert bieten kann oder vielleicht, weil sie auch einfach denken, ich bin ein netter Kerl. Ja. Ja, persönliche Ebene hat auch ein bisschen was damit zu tun. Man
kann sagen, Sympathie ist immer wichtig bei so Sachen.
Genau, das ist super, super wichtig. Ja. Und ein gewisses Maß an Vertrauen und Seriosität. Und wenn ich den Leuten auch sage, so, hey, ne, wenn du bei mir mit unterwegs bist, dann musst du halt auch, wenn wir im Elbsandsteingebirge sind, morgens um 4 aufstehen, damit wir um 6 Uhr irgendwo sind. Und dann müssen wir auch vorher nochmal 250 Höhenmeter irgendwo hoch. Und wenn das nichts für dich ist, dann tut mir leid, dann würde ich auch dir eher sagen, dann geh vielleicht zu Fotoguide XY, weil die machen vielleicht ein bisschen entspanntere Touren oder so. Ja. Also das ist ja auch immer, man muss ja immer zielgruppenorientiert schauen, ob das überhaupt der richtige Kunde ist, weil man möchte ja auch nicht, dass man nachher, selbst so heterogen die Gruppen auch sind, jemanden dabei hat, der halt alle ausbremst oder so.
Ja.
Und deswegen muss man ja auch schon ehrlich sein. Es geht ja nicht darum, jeden Kunden zu kriegen irgendwie, sondern einfach die Leute auch, sag ich mal, zielgruppenorientiert dann vielleicht auch zu anderen
passen,
Leuten zu
schicken. Genau, die auch passen, bei dir in der Herz passen. Ne? Also ich kann das genauso unterstreichen, wie du sagst. Fall. Also ich habe das ja auch mit den Workshops und ich habe auch eher den Anspruch zu sagen, okay, jetzt mache ich lieber nochmal 20 Minuten länger oder eine halbe Stunde, aber dann nochmal lieber irgendwas nochmal extra erklären, dass ich für mich selber auch sagen kann, okay, jetzt habe ich den Leuten alles beigebracht, was ich beibringen wollte, ne? Damit die auch happy nach Hause gehen, auch wenn sie kaputt sind, nach so einem langen Tag, das ist einfach der Fakt. Also viele sind auch nach so einem Tag schon völlig im Eimer. Aber dann Tage später dauert es ein bisschen, dann schreiben die mir und sagen, ach Mensch, Mike, es war super, es war zwar anstrengend, aber jetzt habe ich alle Bilder mir angeschaut und ich bin happy und gut, dass du dabei warst und das ist eigentlich das Beste an der ganzen Geschichte, finde ich, so wenn du mit Menschen so arbeitest. Ne?
Genau. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch super wichtig, weil wenn du Leute auch dahingehend berätst, also auch wenn ich mit Leuten zum Beispiel einfach telefoniere, vielleicht mal eine Stunde vor einer Reise oder so und wir am Ende zu dem Schluss kommen, so, dass es vielleicht für die doch nicht passt, weil ich halt jemand bin, der auch gerne mal wandern geht oder so und dann mit den Leuten halt auch vielleicht wirklich mal ein bisschen mehr laufe und das zum Beispiel auf den Färöer einfach für einige Leute, die vielleicht gehobeneren Alters sind oder irgendwie, ne, irgendwie eine Vorverletzung haben oder sowas, einfach nicht das Richtige ist, dann kommen die vielleicht dann das nächste Mal irgendwie zu was anderem mit, was denen gefällt, weil sie einfach denken, hey, der hat nicht einfach nur versucht zu sagen, ja, ich will irgendwie Geld, sondern der hat sich halt wirklich auch darüber Gedanken gemacht, wie es wäre, wenn ich da bin und dass das für mich auch eine schöne Erfahrung ist. Ja. Das ist ja auch wichtig.
Ja.
Also ich würde sagen, das war ein sehr ausführlicher und sehr guter Elevator-Pitch für deine Fotoreisen.
Vielen Dank.
Also definitiv Leute, die aktiv sein wollen.
Sehr lange Elevator-Pitch.
Ja, viele Etagen hochgefahren.
Wer jetzt sich bucht, ist selber schuld.
Einmal Empire State Building hoch und runter.
Genau, mit dem
wir sind schon ein bisschen so fortgeschritten, Olli, von der Zeit her. Ne?
Ich wollte gerade meine nächste Frage stellen.
Genau,
und dann übergebe ich auch. Du hattest gerade den Kai angesprochen mit seinen Strukturen und solchen Sachen. Jetzt wollte ich dich mal fragen, hast du würdest du sagen, du hast einen eigenen Bildstil? Und wenn ja, also hast du garantiert, wie würdest du den beschreiben? Was ist so dein Stil zu fotografieren?
Ah, das ist ganz schwierig. Also das ist so eine Frage, bei der ich immer denke, naja, also das ist immer etwas, was man von außen eigentlich zugeschrieben bekommt, weniger etwas, was man sich selbst zuschreibt. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich einen Stil habe, Also okay. Das würden, wie gesagt, andere Leute können das besser beurteilen als ich, weil ich bin ja einfach zu nah dran. Klar, ich habe jetzt, also wenn man sagt, ein Stil definiert sich durch bestimmte Art und Weise der Bearbeitung, die Wahl von bestimmten Objektiven oder auch einfach die Wahl bestimmter Motive, dann könnte man das als Stil bei mir wohl durchaus benennen. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass ich auch immer irgendwie Stilbrüche mit einbaue, wenn ich dann doch mal irgendwas fotografiere, was vollkommen aus der Reihe fällt. Ich wüsste gar nicht, wie ich das beschreiben sollte. Also leicht romantisierte Landschaftsimpressionen irgendwo zwischen, nee, also
ich tue mich da einfach zu schlecht. Also Licht ist auf jeden Fall bei dir immer ein Thema. Also Licht ist für dich sehr, sehr wichtig, habe ich das Gefühl. Das, häufig ist eine Sonne drin. Du bist, also ist nur meine analytische Weise, wenn ich mir deinen Feed jetzt angucke. Es sind bei dir viel weite Landschaften, weniger kleine Details, hast du auch dabei, aber du hast eher, bist eher so ein epischer Fotograf, würde ich jetzt sagen. Findest du dich da wieder? Oder?
Also das mag stimmen, über sowas denke ich vielleicht auch gar nicht mehr in so engen Feldern nach. Also klar, natürlich die Mehrheit meiner Aufnahmen ist im Weitwinkelbereich aufgenommen. Mhm. Ich mache sehr gerne Gegenlichtaufnahmen, aber das sind auch einfach Dinge, die ich perfektioniert habe. Und man muss immer so ein bisschen sagen, wenn man auch, und das klingt jetzt relativ selbstinkriminierend, aber wenn man einfach nicht weiß, was man machen soll, macht man das, was funktioniert. Und häufig ist es dann natürlich auch so, dass sind Dinge, die ich gezielt suchen kann. Ich kann gezielt danach suchen, wann die Sonne an einem bestimmten Ort in welchem Winkel wo untergeht. Ich kann mir die Topografie anschauen, dann weiß ich eigentlich schon prävisualisiert, wie das Bild nachher aussehen wird. Solche Bilder zu bekommen, ist für mich einfach unglaublich einfach. Und ich mag die Ästhetik dieser Bilder, weil ich einfach diesen Kitsch mag. Und das zu reproduzieren an bestimmten Orten ist halt nicht sonderlich schwierig. Hingegen ist es wesentlich schwieriger, zum Beispiel in den Wäldern zu fotografieren. Deswegen habe ich einfach auf meiner Homepage keine andere Kanada-Galerie, weil ich in den 2,5 Wochen, die ich da war, auf Vancouver Island nicht mal genug Bilder gemacht habe, um das zu rechtfertigen. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht wenig, also das mache ich genauso gerne, es ist nur nicht so erfolgversprechend. Deswegen mag das so ein bisschen eine dezente Unschärfe haben, wenn man sich nur die Bilder anguckt, die ich publiziere, weil das, was ich nicht publiziere, ist eigentlich fast schon der größere Teil dessen, was ich fotografiere. Nur bin ich vielleicht darin nicht so aktiv, proficient einfach. Mhm. Also ich bin nicht so gut darin, dass ich sage, dass es wert ist, geteilt zu werden, obwohl ich schon sehr lange daran arbeite, halt da in dem Bereich vielleicht auch besser zu werden. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass vieles davon immer damit zusammenhängt, welche Ressourcen man hat. Also wenn ich fotografieren könnte, was ich wollte, dann sähe meine Galerie sicherlich ganz anders aus.
Mhm. Wie viel Zeit würdest du, sage ich mal, sagen, wie du brauchst, um ein Bild zu veröffentlichen? Also wann ist das Bild für dich fertig?
Eieiei. Ganz so grob unterschiedlich. Gesagt. Also es gibt Bilder, wenn ich nach Hause komme, dann ist das vielleicht 2 Wochen später fertig. Und es gibt Bilder, die sind Jahre später fertig. Also viele Jahre später, weil ich bestimmte Bilder erst bearbeiten kann, wenn ich emotionale Distanz dazu aufgebaut habe, die teilweise wirklich Jahre braucht. Also je nachdem, was auch in meinem Privatleben passiert ist, um diese Zeit, als ich diese Bilder gemacht habe. Und so, und zu denen brauche ich dann vielleicht einfach die Distanz, bevor ich mich länger dahinsetzen kann, ohne dass diese ganzen Emotionen alle wieder mit da verbunden werden, wenn sie denn negativ sind. Bei Positiven ist das natürlich ein bisschen was anderes. Dann komme ich nach Hause und die Bilder sind gegebenenfalls eine Woche später sind sie fertig. Aber da ich halt meistens eher so, sag ich mal, mich inspiriert fühlen muss, dann in mein Lightroom aufmache, irgendwie die Bilder durchgucke und irgendein Bild springt mich dann an und dann würde ich das bearbeiten und dieser Prozess, das kann halt auch einfach Monate später sein oder so. Also es ist ganz, ganz schwierig. Teilweise sind die Bilder, wie gesagt, bearbeite ich Bilder 3-4 Jahre später erst.
Was aber auch wiederum auch gut ist, ne, weil ich merke das bei mir auch selbst oftmals, wenn ich jetzt eine Reise gemacht habe oder sowas, dann habe ich den Druck irgendwie, den innerlichen Druck verspüre ich dann, das möglichst alles schnell fertig zu bekommen. Und ich glaube, man müsste sich mehr Zeit lassen, wie du sagst, das ist vollkommen richtig, um eben nicht diesen Druck haben zu müssen, einfach nur das Bild fertig zu bekommen, weil es fertig sein soll, in Anführungsstrichen.
Ja, ich glaube,
was am Ende einfach, vielleicht nicht ist, ne? Also
man hat irgendwann dieser Druck nimmt auch einfach irgendwann ab, wenn man ein großes stehendes Portfolio hat, glaube ich. Also, ne, wenn Leute von mir irgendwas sehen wollen, dann sage ich, ja, kannst du ja auf meiner Homepage schauen oder so. Es gibt ja auch kaum Leute in meinem Privatleben, die fragen dann so, ah, wie war deine letzte Reise oder sowas. Das ist halt, für alle meine Bekannten ist das quasi schon mehr oder weniger Usus. Da gibt es keine Bilder von. Die ersten Bilder gibt es dann in ein paar Monaten irgendwann oder so. Und da gibt es dann 3 Bilder von 2 Wochen Reise. Ja. Und der Rest, den kann man sich auf Instagram in irgendwelchen komischen Stories oder so angucken, wo ich mal ein bisschen schräg mit dem Handy drauf filme. Weil das für mich nicht der maßgebliche Faktor ist, dass ich die Bilder möglichst schnell fertig bekomme, um sie anderen zu zeigen. Ja. Das ist irgendwie einfach gar nicht mehr mein Impetus, den ich habe, weil bei meinem Werk, was ich so gesamtheitlich irgendwo präsentiere, da kommt es dann auf das einzelne neue Bild halt überhaupt nicht mehr an. Und ich glaube, wenn man ein relativ großes stehendes Portfolio hat, dann ist es auch irgendwann nicht mehr wichtig, ob da jetzt noch ein Bild dazukommt oder eben nicht. Es sei denn, es ist wirklich was ganz Besonderes. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Bastian Werner denke, der hat ja kürzlich diese Eisharlos fotografiert in Bayern. Sowas, das wäre natürlich nochmal so ein Bild, wo ich dann auch sagen würde, ich komme wahrscheinlich nach Hause und bin immer noch total euphorisch, würde es bearbeiten und dann viel zu früh publizieren, um es dann in jeder Version, jedes Mal, wenn ich es tagsüber sehe, irgendwie, oder wenn es jemand kommentiert, nochmal sehe, ah ja, nee, da muss ich den Kontrasten anpassen, ah nee, da muss ich nochmal kurz ein bisschen. Und dann habe ich quasi, zwei Wochen später sieht das Bild ganz anders aus. Also das kann natürlich auch passieren.
Ja, spannend. Ja.
Ja, Stichpunkt Bildbearbeitung. Ne? Hast du da irgendwie, machst du alles in Lightroom? Gehst du alles auch noch in Photoshop rein? Oder hast du irgendeinen speziellen Kniff, wo du sagst, den wendest du häufig an?
Also ich mache fast gar nichts in Lightroom. Lightroom ist mehr oder minder für mich nur zum Organisieren. Okay. Also das ist wirklich nur, ich habe eigentlich brauche ich Lightroom gar nicht, außer als RAW-Converter sozusagen und als ein bisschen halt als Galerie, um da durchzugehen, so ähnlich wie Bridge. Meistens mache ich gar nichts. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie jetzt, weiß nicht, so wie jetzt heute Nachmittag Promo-Band Bilder von uns oder so, also von meiner Band jetzt irgendwie bearbeite oder so, das mache ich vielleicht auch mal in Lightroom, weil das ein anderer Prozess ist. Aber für die Landschaftsbilder mache ich eigentlich alles in Photoshop, bis auf wie könnte man das am besten ausnennen? Man würde es wahrscheinlich irgendwie Tonal Balancing würde man es wahrscheinlich am besten nennen. Also das Ausgleichen von Schatten und Lichtern und sowas, also mit den Belichtungsparametern oder sowas mache ich. Öffne also das
die
dann
Grundentwicklung in der Regel als, quasi.
Ja, so ganz bisschen. So, ich sag mal, an 5 Reglern, dann gucke ich mir das Histogramm. Ich gucke mir das Histogramm an, versuche ein möglichst breites Histogramm zu bekommen. Also möglichst nicht breit, sondern möglichst hohes Histogramm zu bekommen, dass ich nach links und rechts noch ein bisschen Platz habe und so, womit ich dann in Photoshop arbeiten kann. Und dann würde ich das als Smart-Objekt rüberziehen in Photoshop und von da aus fange ich dann eigentlich an. Und die Prozesse sehen halt meistens relativ ähnlich aus. Also ich habe für die meisten Standard-Landschaftsbilder einen relativ fixen Workflow, der sozusagen immer supplementiert wird mit den Teilen, die ich vielleicht brauche, die jetzt für das Bild spezifisch sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel Star-Stacking machen muss, wo ich verschiedene Bilder übereinander lege, um die den Himmel nochmal zu entrauschen, wenn ich jetzt Star-Trails oder irgendwas mache, dann natürlich sowas. So Exposure-Blending, also das Zusammenbauen von mehreren Belichtungen oder sowas, wenn ich das nicht in Lightroom mache, was meistens in Lightroom nicht so von Erfolg geprägt ist, dann würde ich das halt auch über Luminanzmasken in Photoshop machen und so. Das ist halt auch einfach, ich habe Photoshop an der Uni gelernt, lange bevor ich Lightroom hatte. Und das wirkt für mich einfach viel natürlicher. Und wenn ich Sachen in Lightroom mache, dann sind meistens irgendwie, gefällt mir einfach nicht, wie die Luminanzmasken funktionieren, die Ausmalen sind dann nicht genau genug und dann hat man auf einmal haarlos und ach nee, also da ist Lightroom einfach noch nicht in der Lage, viele Dinge zu machen, die ich halt einfach brauche, auch wenn Lightroom in den letzten 2-3 Jahren schon wirklich massivst an Funktionsumfang gewonnen hat.
Das stimmt.
Das ist richtig, ja. Okay, Alex, bis hier super, super spannend, wie ich finde. Wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen. Wir haben noch zwei kleine Fragen an dich. Und das sind unsere Community-Fragen, die wir mal ganz gerne stellen wollen. Die kannst du auch gerne relativ fix beantworten, also ganz kurz beantworten. Und zwar die erste, die wir bekommen haben, ist: Welche Brennweite würdest du einem Anfänger in der Landschaftsfotografie empfehlen und warum?
Also quasi eine singuläre Brennweite. Mhm,
genau, eine Brennweite. Also einen Brennweitenbereich vielleicht eher, sagen wir es mal so. So würde ich es
zumindest jetzt lesen. Brennweitenbereich ist ja schon mal was ganz anderes. Ich sag mal so, es ist natürlich unglaublich schwierig, mit einer relativ großen Brennweite zu fotografieren, wenn wir jetzt so bei 16, 14 oder darunter sind, weil man dann natürlich kompositorisch sehr, sehr viel berücksichtigen muss. Weshalb ich glaube eigentlich, und das würde ich jetzt nicht nur einem Anfänger sagen, sondern das ist eigentlich so eine Brennweite, mit der ich einfach dadurch, dass ich auch diese Festbrennweite sehr lange an der D850 benutzt habe, sehr, sehr liebäugel nach wie vor, ist 20 mm, weil es halt nicht so unfassbar weit ist, dass zum Beispiel die Berge in der Distanz viel, viel, viel zu klein werden, wenn man jetzt so ein klassisches Bergsujet hat mit einem See im Vordergrund oder sowas. Auf der anderen Seite ist aber noch genug drauf, dass man die Landschaft sinnvoll abbilden kann und man hat halt auch noch die Möglichkeit, den Milchstraßenbogen halbwegs füllend bildfüllend zu bekommen, also dass er nicht zu klein wird. Es eignet sich noch für Nordlichter, eignet sich nicht mehr so gut für Wald, da würde man wahrscheinlich 24 aufwärts nehmen, aber im Wald fotografiere ich persönlich dann sowieso mit längeren Brennweiten. In der klassischen Landschaftsfotografie glaube ich aber, dass die meisten interessanten Objekte, die ich zumindest fotografiere, bei 20 mm eigentlich ganz gut aussehen, weshalb ich das auch für eine sehr interessante Brennweite halte. Vielleicht vor 5-6 Jahren hätte ich vielleicht noch 18 gesagt. mittlerweile bin ich schon mal ein bisschen eher zu 20 intendiert.
Okay.
Wenn wir das nächste Mal sprechen, sind es dann 24.
Na, ich weiß möglich. Halt, ich finde es auch so spannend, die Frage, weil ich weiß noch, vor ein paar Jahren war das Samyang 12 mm halt das Nonplusultra irgendwie für jeden Anfänger. Auch ich habe es mir damals gekauft und ich wusste gar nicht warum so richtig, aber irgendwie haben es alle gehabt. Und da spricht jetzt irgendwie kein Mensch mehr von, habe ich so das Gefühl. Also das ist so, das war irgendwie so ein Riesenhype damals, also, finde ich, vor ein paar Jahren.
Ich weiß nicht, Brennweiten bei mir, also ich habe nie irgendwas unter 14 besessen und ich muss auch einfach sagen, dass ich 14 also nur auf dem Ferreur wirklich vermisse, weil auf dem Ferreur gibt es so ein paar Winkel, wo ich jetzt wirklich sagen muss, man ist wirklich so nah an den Objekten dran und man muss so viel Weitblick gleichzeitig generieren, ohne jetzt ein Panorama machen zu wollen, dass es da wirklich Blickwinkel gibt, wo man vielleicht von 13 oder 12 noch irgendwas an Profit drauf haben würde. Und wenn man jetzt nicht gerade wie Felix Röser das zum Beispiel auch immer macht oder wie viele von den ganzen Neoluministen hier, so Ryan Dyer und sowas, das immer machen, halt dann so Perspective Blendings und sowas machen möchte oder Focal Length Blendings, wo dann verschiedene Brennweiten kombiniert werden, damit der Berg hinten nicht zu klein ist oder so, finde ich, ist 12 mm eigentlich für meine Zwecke, für Landschaften einfach schon viel too much, weil einfach alles hier nach hinten zu klein wird und richtig, der Vordergrund viel zu stark betont wird. Ja. Und ich glaube, dass bei diesem Samyang war das halt auch so und ich habe den Sinn nie gesehen. Ja. Also ja, es gab dann auch das 10 bis 24 von Canon, wo dann auch Leute sagen, boah, und ich so, nee, also ich finde 14 ist schon grenzwertig. Schon. Man muss sehr nah an die Objekte ran und diese Objekte müssen dann auch schon sehr nah sozusagen am Hintergrund sein. Das heißt, die Objektdistanz zum Beispiel zwischen meinem Vordergrund und dem Berg im Hintergrund darf auch nicht zu nah sein. Und dann stürzen die Linien auch so stark und da muss man die wieder ausgleichen. Und also da hängt natürlich sehr viel dran in der Nachbearbeitung, damit diese Bilder dann auch später so aussehen, wie man die halt von diesen ganzen Photoshop-Künstlern so gewohnt sind. Und für unser einer, glaube ich, ist es dann, wenn man ein etwas realistischeres Bild haben will, eine längere Brennweite definitiv sinnvoller. Deswegen habe ich mich an diesem Spiel auch nie so wirklich beteiligt.
Ja, okay. Letzte Frage für heute. An dich, Alex, und zwar von Marco. Moritz hat gefragt, wenn du dich entscheiden müsstest, nur ganz kurz antworten, Musiker oder Fotograf, was würdest du machen?
Boah, das ist gemein.
Ist nicht unsere Frage, wir geben es nur so weiter. Schwierig wahrscheinlich, ne? 50-50.
Also, vor allem ohne zu erklären, warum ich diese beiden Sachen mache, das ist noch schwerer.
Ja, deswegen ist es eine fiese Frage.
Nee, das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Das ist das wahrscheinlich, weil ich damit meinen Lebensunterhalt bestreite, Fotografie. Weil ansonsten, also ich verdiene mit meiner Musik ja nicht so viel und da, also das könnte ich eher ad acta legen, ohne dann nachher ja irgendwie auf der Straße landen zu müssen.
Okay. Genau. Ja, vielen Dank.
Aber demnach spielt beides einen sehr großen Teil in deinem Leben.
Ja, also um das vielleicht ganz kurz zu fassen, sie haben auch beide eigentlich einen komplementären Teil, weil ich habe immer gesagt, ich will was von der Welt sehen. Und das Praktische ist, dass ich das mit beidem machen kann. Ich hatte natürlich damals, also ich habe auch mit meiner Band schon irgendwie im Ausland gespielt und solche Dinge, aber nicht in dem Maße, in dem ich es gerne gehabt hätte. Aber es ist halt schön, weil man sieht halt sehr viel von der Welt, auch wenn man die ganze Zeit reist für die Band und gleichermaßen halt reise ich dann für die Fotografie. Und das ist eigentlich dieser Fernweh-Moment, der da beiden eigentlich innewohnt. Und dementsprechend ist das eigentlich näher beieinander, als man jetzt annehmen würde. Ich gehe mit Leuten fotografieren oder ich gehe mit Leuten Musik machen, aber immer woanders, immer an anderen Orten, die aufregend, spannend sind, wo man neue Leute kennenlernt. Ja, das heißt, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt.
Okay, geil. Du musst dich ja nicht wirklich entscheiden. Also von daher ist es ja zum Glück.
Denkenswerterweise nicht.
Genau, zum Glück ist es nicht so. Alex, vielen Dank erstmal, dass du da warst. Bevor wir gleich
ich wollte fragen, wo findet man dich?
Online. Also ihr findet mich unter www.nicolasalexanderotto.net und gleichermaßen auch unter Fokus Naturfotografie.
Wir würden alles in die Caption reinpacken unten in die Beschreibung, dann wissen alle, wo sie hin müssen.
Und deine Band heißt wie?
Words of Farewell, also Worte des Abschieds auf Englisch.
Oh, findet das passt man auch ja, auf den üblichen,
findet man auch auf den üblichen Streaming-Plattformen? Ja, klar. Oder?
Kannst du bei YouTube Musikvideos gucken oder bei Spotify oder Apple oder iTunes?
Ich glaube, das mache ich gleich noch. Spannend.
Zum Einschlafen, ne?
Wir bringen
auch glaube ich nicht.
Was Neues raus. Also, wenn ihr das ausstrahlt, ist es schon in der Vergangenheit, aber jetzt am Freitag kommt wieder ein neues Musikvideo von uns raus und ich glaube, die neue Platte kommt irgendwann Ende März. Bis dahin glaube ich, ist es aber schon ausgestrahlt hier oder ausgesendet.
Also ich würde vorschlagen, wir sind ja sehr nette Menschen, Olli, wir packen alles da unten rein und dann kann jeder reingucken.
Du machst das, genau,
ist mein Job, den ich hier habe. Ja, genau.
Wir danken dir, Alex, nochmal. Das war eine sehr, sehr spannende Folge. Also hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, dir auch, Mike, oder?
Ja, es ist, ich finde es immer wieder spannend, dass, also man denkt, dass Fotografie, dass immer was Gleiches kommt von den Leuten, aber es kommt eben nicht. Ich bin wieder überrascht. Ich muss es auch noch sacken lassen, so einen Tag, und dann höre ich das immer nochmal und dann denke so, stimmt, ja, genau, und nochmal. Und dann, und immer wieder, also ja, ich finde es cool, dass du da gewesen bist, Alex. Wir laden dich mit uns sicherlich nochmal ein. Ich habe schon überlegt, Olli, wir müssten eigentlich mal alle einladen, gleichzeitig. Wahrscheinlich wäre das gar nicht möglich, aber wäre ziemlich lustig.
Für 5 Minuten und dann machen
die Leute auch
Chaos. Totales Chaos, genau. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Ich würde einfach jetzt mal die Abmoderation machen, Olli, wenn das für dich okay ist.
Ich sage schon mal Dankeschön und ich sage schon mal Tschüss.
Genau.
Oh, ja, ich sage schon mal Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat wirklich Spaß gemacht. Und die Folge, ja, die ist jetzt demnächst logischerweise online, wenn man sie hören kann. Den Rest packen wir in die Caption unten rein, für alle, die es interessiert, von Alex. Und folgt ihm auf jeden Fall mal auf Instagram, schaut auf der Webseite vorbei. Und ich glaube, das war's für heute. Vielen Dank, alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Alex, dir auch vielen Dank. Jungs, macht's gut.
Ciao.
Bye, bye.
Ciao.